Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glubal Podcast. Wie gelingt es, Bauprojekte fehlerärmer, effizienter und zukunftssicher zu machen? Dr. Lisa Theresa Lenz ist Bauingenieurin, Unternehmerin und Forscherin und seit über einem Jahrzehnt an vorderster Front, wenn es um die Digitalisierung der Bauwirtschaft geht. Mit BIM, KI und innovativen Tools wie der Building Information Cloud arbeitet sie daran, Planungsqualität messbar zu verbessern und komplexe Prozesse beherrschbar zu machen. Im Gespräch erzählt uns Lisa, wie sie den Sprung vom klassischen Baubetrieb in die digitale Welt geschafft hat, warum Datenqualität über Projekterfolg entscheidet und welche Chancen in Automatisierung, Open BIM und Circular Economy stecken. Lisa, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Glubal Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Lisa, erzähl doch mal, wer du bist. Was machst du und wer willst du?
Ja, ich bin Lisa. Ich bin 38 Jahre alt mittlerweile. Ich komme aus der Oberpfalz, aus Neumarkt ursprünglich, also ein kleines Städtchen mit 40.000 Einwohnern. Von einem Bauernhof tatsächlich ursprünglich, also ganz, ganz traditionell aufgewachsen, wenn man so will. War eins von vier Kindern und in der Family und habe Bauingenieurwesen irgendwann studiert in Nürnberg nach dem Abi und habe dann letztendlich auch direkt nach dem Bachelor angefangen zu arbeiten. Und wenn man aus Neumarkt kommt, dann landet man meist erstmal beim Klebel oder Max Vögel, genau, ohne dass ich da Werbung machen will. Habe dann bei beiden mal reingeschnuppert, bin dann beim Bögel gelandet und habe da meine ersten Jahre in der Kalkulation Schlüsselfertigbau im Bereich Industrieimmobilien, also wir haben hauptsächlich Logistikimmobilien kalkulieren dürfen, verbracht. Das war eine ganz coole Zeit, weil das war schon eine Möglichkeit, auch rauszukommen, zu den Kunden zu fahren, die Dinge auch wirklich zu verkaufen, die wir da in der Akquisitionsphase betreut haben. Und genau, bin dann nochmal in eine zweite Firma, habe irgendwann gewechselt das erste Mal, habe nebenbei noch einen Master gemacht, vielleicht ganz kurz, und einen Fachingenieurausbau, weil mir ein bisschen zu schlüsselfertig Baukompetenzen gefehlt haben aus dem Studium raus, die ich dann noch brauchte an der Hochschule in Augsburg. Und genau, irgendwann war dann aber auch die Zeit, so nach 6 Jahren in der freien Wirtschaft, dass ich gesagt habe, es kann nochmal einen Blick in die Forschung geben, habe dann 2016 meinen Weg nach Dortmund gefunden, an die TU Dortmund, habe da promoviert eine Zeit lang, 3 Jahre, zum Themenbereich BIM in der Fabrikanpassungsplanung. Also was brauchen wir eigentlich für Daten im Betrieb, um Fabrikanpassungsprozesse, also wenn sie in der Produktion ganz global gesagt was verändert, zu unterstützen oder auch die Betriebsphase im Allgemeinen, Wartung, Instandhaltung und andere Prozesse. Und 2019 war ich dann fertig. Eigentlich hatte ich immer den Plan, wieder in ein Bauunternehmen oder in irgendein baunahes Unternehmen zu gehen. Also vielleicht auch mal auf die Bauherrenseite und zu versuchen, da ein Stück weit Karriere zu machen. Bin dann aber tatsächlich eher im Unternehmertum gelandet. Also dachte mir dann 2019, die Flexibilität der Uni, relativ frei denken zu können und frei arbeiten zu können, das hat mir gut gefallen. Ich hatte viele Ideen, genau, und habe dann meine ersten Unternehmen gegründet. Aktuell, ganz kurz zum Abschluss, 3 Startups habe ich die letzten 5 Jahre gegründet. Einmal die Building Information Management GLW GmbH, wir machen eine BIM-Beratung, dann die Building Information Cloud, Softwareentwicklung und letzteres ist dann die Scala X vom letzten Jahr 2024, wo wir uns dem Thema Bestandsdigitalisierung verschrieben haben, weil ja vieles schon gebaut ist und wir da effizient und schnell Daten auch erfassen wollen. Und genau, ganz frisch, seit 1.9. darf ich noch als Gastprofessorin an der TU Darmstadt fungieren und mich da auch wieder letztendlich 12 Monate nochmal mit dem Thema Digitalisierung und KI im Bauwesen beschäftigen. Also ist ganz frisch und da freue ich mich auch persönlich sehr, sehr stark drauf, weil das einfach nochmal ein Blick in die Forschung ist und ich immer viele Ideen habe, die ich da auch nochmal verwirklichen kann und auch nochmal mit Studierenden arbeiten darf. Genau, das vielleicht so als grober Umriss, ja.
Ja, sehr spannend, sehr schlagkräftiger Werdegang, hast ja sehr vieles gesehen, Studium, Promotion, unternehmerische Einblicke, hast du selber Startups gegründet, sehr spannend. Da werden wir auch dann später in der Folge definitiv nochmal drauf eingehen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie du eigentlich in das ganze Thema BIM hineingekommen bist. War das so ein bisschen vorherbestimmt durch die Arbeit, die du vorher im Schlüsselfertigbau gemacht hast? Oder hat es da irgendwie einen anderen Auslöser gegeben, dass man genau sich in dieses Thema hineingearbeitet hat?
Ja, tatsächlich war es so, also ich habe 2011 meinen ersten Vollzeitjob angetreten und da war es so, dass wir halt in der Kalkulation schon so erstmals versucht haben, wie können wir denn zum Beispiel mengeneffizient ermitteln? Also die Mengenermittlung ist ja immer ein schöner Prozess, wenn man es mal runterbricht. Was machen wir so eigentlich den ganzen Tag in unserer Arbeitstätigkeit an verschiedenen Stellen? Und da ist halt ganz viel Manuelles dabei gewesen. Also wir haben damals noch mit so einem Geolat, da hat man einen Plan ausgedruckt, dann hat man den auf den Tisch geklebt und dann hat man mit so einem Geolat, das war wie so ein Stift, der dann im Endeffekt die Punkte, die man aufgenommen hat, an der Software übertragen hat, um da die Mengen im Endeffekt dann auch digital zu erfassen, aus dem wirklichen klassischen Papierplan noch raus. Das war so der Prozess. Und dann ermittelt man die Mengen und dann verändert sich was in der Planung, dann macht man es wieder und wieder und dann macht es jeder irgendwie Projektbeteiligte an verschiedensten Stellen rund um, also in der Planung, im Bau ständig wieder oder auch dann im Betrieb, weil man da auch wieder ausschreiben muss. Und das hat uns dann beschäftigt und dann haben wir 2011 schon versucht, naja, können wir denn nicht ein BIM-Modell, also im Endeffekt damals fast ein 3D-Modell mit ein bisschen Attributen, also zum Beispiel Bauteilnamen entwickeln in der Akquisephase auch schon, obwohl es natürlich vom Kunden keins gab oder vom potenziellen Kunden, um halt den Mengenermittlungsprozess effizienter zu gestalten und der LV im besten Fall irgendwann automatisiert daraus zu generieren, wo man ja ganz viele Daten braucht dazu auch. Und vor allem auch die Änderungen oder auch Sicherheit, da die Mengen zu kriegen, weil es ja natürlich maximal wichtig, dass man da nicht nach rechts oder links rausschießt. Einerseits will man ja den Auftrag, auf der anderen Seite will man aber auch alles drin haben, dass man nichts vergessen hat. Und das war richtig cool. Also haben wir dann probiert, haben erste Raumbücher erstellt, hat natürlich mehr oder minder schlecht als recht funktioniert damals. Aber das hat mich sofort fasziniert und mich dann mit dem Thema auch beschäftigt von 2011 an. Ja, bin dann ein bisschen weggekommen, die Jahre weg wieder auch. Aber da war ich schon sehr interessiert, weil ich sehr ungeduldiger Mensch bin und ungern Dinge mache, die man besser anders machen kann. So vielleicht, genau.
Okay, also so viel zur Motivation als Grundlage. Und BIM, darunter versteht ja jetzt jeder was anderes. Jetzt hast du auch schon gesagt, das BIM-Modell oder für einige ist BIM ja schon, wenn ich ein 3D-Modell in einem BIM-Programm oder CAD-Programm mit BIM-Fähigkeiten aufbaue, aufziehe. Was ist denn für dich BIM, Building Information Modeling?
Ich würde vielleicht einmal anfangen mit, also wir haben halt in der Bauwirtschaft da Informationen, in welcher Form auch immer, ja, aus verschiedenen Datenquellen und ich glaube, das größte Problem, weswegen halt unsere Prozesse auch oft so, ich sage jetzt mal manuell noch sind, ist, dass wir halt unstrukturierte Daten haben. Also jetzt halt haben wir einen Text, dann haben wir vielleicht Bilder, also ich spreche jetzt von Plänen oder Bilder von Mängeln oder wie auch immer. Und dann haben wir halt das Thema BIM und auf der anderen Seite und oder Seite. Und das ist halt das Thema, wo man gut unterscheiden kann. Also wir haben im Kontext der BIM-Methode auf einmal strukturierte Daten vorliegen und zwar bauteilbasiert. Also BIM ist für mich, wenn man ein Modell bauteilbasiert, also wir planen, also wie wir später bauen würden und die Tür ist auch die Tür und die modellieren wir in welchem die geometrischen Detaillierungsgrad auch immer, so wie es halt notwendig ist für die Prozesse, die wir unterstützen wollen. Und der Clou ist eben, dass wir die Metadaten oder Attribute dazufügen. Also wir sagen, es ist zum Beispiel Stahltür, die hat die Brandschutzklasse, die hat die Schallschutzklasse, das Material wird da verbaut. Und diese ganzen Themen, die zum Beispiel wieder für die Mengenermittlung spannend sind, weil sie halt kostenbeeinflussend sind später, die können wir dazufügen. Und da kommt es halt immer darauf an, welche Prozesse wir, Stichwort dann vielleicht auch nochmal beim Anwendungsfälle, wir unterstützen wollen. Aber ich glaube, die größte Unterscheidung, und das ist was, was mir immer als Message in der Beratung wichtig ist, ist, im BIM machen wir eigentlich nichts anderes als sonst, außer dass wir Daten strukturiert, bauteilbasiert, was ja für Bauwerke grundsätzlich total Sinn macht, erheben und verwalten und das im Best Case ja über den ganzen Lebenszyklus und wenn wir die Medienbrüche haben und eben die unstrukturierten Daten und das macht für mich BIM eigentlich aus, genau.
Okay, 3 Startups, fangen wir mal mit dem ersten an. Du hast gesagt, BIM-Beratung, das ist eines deiner Unternehmen, BIM-GWL in der Praxis. Wie können wir uns denn BIM-Beratung denn genauer anschauen? Wer ist die Zielgruppe? Wie wickelt man mit euch ein Projekt ab? Wie unterstützt und helft ihr konkret bei, sagen wir mal, typischen BIM-Anfragen?
Ja, also ich meine, das ist ein klassisches Startup. Also wir haben vielleicht da anderthalb, wir haben 2020 im Juni gegründet und also so bin ich glaube 19, also im November 19 meine Diss veröffentlicht, war dann noch so, habe eine halbe Stelle als Postdoc behalten und dann sind wir da in die Vollen gegangen. Und was ist da oder wer ist unser Kunde, was ist unser Geschäftsmodell? Also wir machen eigentlich alles, was mit Datenmanagement rund ums Bauen zu tun hat. Also es muss ja nicht immer BIM-Modell sein. Es ist aber alles, was jetzt irgendwie man als Herausforderung hat, wie verarbeiten wir unsere Daten, welche Daten brauchen wir wann, was wollen wir mit den Daten eigentlich auch machen. Ich habe ja einen starken baubetrieblichen Background, auch aus der Kalkulation raus. Und da sind natürlich die Prozesse ein Stück weit im Fokus. Und die BIM-Beratung hat sich, wie es halt wahrscheinlich jeder Startup-Gründer oder jede Startup-Gründerin kennt, verändert und entwickelt. Also wenn wir was machen, ist natürlich ständig zu hinterfragen, wie sieht unser Geschäftsmodell aus und wer ist eigentlich unser Kunde? Und jetzt sind wir mittlerweile ja ein bisschen über 5 Jahre am Markt und ich spreche jetzt mal, lass jetzt mal die ganze History weg, aber stehe mal vielleicht mal eher an, was gerade so sich herauskristallisiert hat. Also so 80% unserer Kunden sind tatsächlich die Bauherren und Bauherrinnen da draußen. Also sowohl Gott sei Dank jetzt auch öffentlich, weil es ja auch als Startup generell schwierig natürlich am Anfang an öffentliche Aufträge zu kommen oder kaum möglich, heißt also hat sich auch entwickelt, aber auch private natürlich oder hauptsächlich private. Und ich sage jetzt mal 20% ist so gemischt worden, Laden, also von Bauunternehmen, die wir unterstützen, wo wir beim Einführen bis hin zum Planungsbüro oder zum Projektsteuerer, die ja auch oft das Leistungsbild BIM und Projektsteuerung zusammen haben oder Projektsteuerung und BIM andersrum dann natürlich von der Relevanz her und da auch oft geschult werden müssen oder eben auch Kompetenz brauchen. Und ja, das ist unser Kunde, sag mal, hauptsächlich der Bauherr, Auftraggeber, die Auftraggeberin, die ja das Thema auch vorgibt für die Projekte dann in Real Life und 5 Geschäftsbereiche aktuell. Einmal die BIM, das BIM-Management ganz klassisch auf Projektebene, das Thema BIM-Gesamtkoordination, was wir auch gerne mit übernehmen. Und dann gibt es noch eben die Themen BIM-Einführung in Unternehmen, die BIM-Unternehmensberatung, also wo wir wirklich in mittelständische Unternehmen gehen und schauen, was habt ihr überhaupt für Prozesse, was könnte man alles so machen, was wollen eure Kunden in Zukunft, dass die wirklich, ich sage jetzt mal, BIM-fit sind und auch die Kundenanforderungen bedienen können. Da ist auch von bis alles dabei. Und dann kümmern wir uns noch um den Themenbereich BIM-Scan, wo wir gesagt haben oder gesehen haben die letzten Jahre, naja, da sehen wir auch, dass der Markt so ist, dass wir zwar aus der Planung gut rauskommen mit dem Modell, dass die super koordiniert ist und dann haben unsere Bauherren, unser Kunde hat dann gesagt, naja, Lisa, es ist ja super, wir haben ein super koordiniertes Modell und die Planung ist jetzt durch und jetzt auf der Baustelle ist doch wieder die Welt ein bisschen anders, wie kriegen wir die Daten wieder zurück oder auch, wie stellen wir denn sicher, dass so gebaut wird, wie geplant worden ist. Und also die Bestandsdigitalisierung, sage ich jetzt mal, baubegleitend, das großes Thema war für die Kunden oder auch das Thema, machen wir mal noch einen Scan, bevor wir Schächte schließen oder Mieter übergeben, Beweissicherungsthemen, haben wir den Themenbereich auch mit auf die Fahne gepackt. Und genau, der 5. ist BIM-Fabrikplanung. Das ist aus der Forschung raus noch ein Herzensthema von mir ein Stück weit, wo wir auch nicht nur das Gebäude betrachten, sondern wirklich auch die Produktionssystemplanung, also Produktionsmaschine mit reinbringen, vom Roboter bis zur klassischen Maschine, aber auch natürlich logistische Prozesse, Hochregallager, also alles da Gott sei Dank mit unseren Kunden auch machen können und ausprobieren können und da auch die Schnittstellen anschauen, weil Produktion oder Logistik natürlich sehr, sehr ja zentriert ist auf Nutzungszweck, was jedes Gebäude meiner Meinung nach sein sollte oder Bauwerk. Und da sehr, sehr viele Schnittstellen, vor allem in der TGA oder im Tragwerk da sind. Und das ist was, wo wir sehr, sehr viel Expertise natürlich auch aus dem Background haben. Das sind so unsere 5 Bereiche. Wie gehen wir in so ein Projekt rein? Also die Bauherren und die Bauherrinnen sagen meistens, naja, unser größtes Problem ist, meistens hat es mehr gekostet und länger gedauert als geplant. Ja, und eigentlich wollen wir da Sicherheit haben. Und weil wir leben ja auch in einer Zeit, wo vieles volatil ist und sich vieles bewegt und auch Baupreise die letzten Jahre oder Materialkosten vor allem gestiegen sind. Und sind natürlich Themen, die die Leute bewegen. Dann ist die Zinslage natürlich die sie gerade auch ist. Und da ist natürlich maximal wichtig, dass die Rendite auch am Schluss passt, wenn wir über so Objekte sprechen, die vermietet oder verkauft werden sollen oder vermarktet werden sollen. Und da kommen die Bauherren meistens auf uns zu und sagen, ja, wir haben da gehört, mit BIM wird das alles besser, können wir da nicht irgendwie was machen? Und uns wäre wichtig eben, dass wir die Risiken minimieren, aber einen Betrieb vielleicht die Datengrundlage haben, die wir brauchen später. Und ja, wie gehen wir da ran? Wir fahren dann zum Bauherrn oder zum Kunden, zur Kundin und setzen uns da meistens in einem Workshop mal einen Tag hin. Macht das immer gern Lunch to Lunch, also Mittag zu Mittag. Dann hat man jetzt einen ganzen Tag gleich mal frontal. Und dann sprechen wir drüber, was ist dir wirklich eigentlich wichtig? Also wo hat's gekrankt? Also was sind so die Pain Points in den Projekten gewesen? Thema BIM-Ziele, also ist wirklich das wichtig? Gibt es ein Thema wie Öffentlichkeitsarbeit? Gibt es Themen wie Nachhaltigkeit, die viele bewegen, weil sie es müssen oder weil sie es wollen auch? Das ist immer ein Mindset-Thema. Und was für Prozesse wirklich konkret in Planung und Bau, aber auch im Betrieb, können wir dann später datenseitig unterstützen? Und wir sind dann die, die da beraten, die sagen, ja, okay, das sind deine Probleme, das würden wir empfehlen. Und zu diesen Prozessen, das heißt BIM-Anwendungsfälle, wie zum Beispiel BIM-basierte Mengenermittlung oder Gesamtkoordination, sind wir dann die Spezialisten und sagen, genau die Daten brauchst du zum Beispiel zu der Leistungsphase XY nach HAI im Modell, im Bauteil, sagen wir mal, der Bodenplatte oder in der Heizung. Und das ist so unsere Leistung, die wir da anbieten, dass wir wirklich so den Grundstab fürs Datenmanagement für so ein Projekt setzen, wirklich ganzheitlich, also Lebenszyklus betrachtet oder orientiert betrachtet, übergreifend. Und dann gehen wir natürlich auch in die Planung oder Bauphase rein oder begleiten mit in den Betrieb rein. Das sind so unsere Hauptthemen, wo wir da unterwegs sind, genau.
Mhm. Könntest du mal so ein bisschen aus einem Use Case besprechen? Muss ja auch kein Name oder so genannt werden, aber vielleicht, dass mal ein Auftraggeber oder Kunde an euch herangetreten ist, hey, wir haben jetzt Problem XY, Herausforderung XY, und dann habt ihr in diese Empfehlung ausgesprochen und dann wurde das so und so umgesetzt. Kannst du mal vielleicht mal so aus der Praxis mal so ein Use Case skizzieren?
Sehr gerne. Also ich bleib mal in meinem Bereich, den ich auch leiten darf, im Industriebau tatsächlich. Da ist es halt so, der Kunde kommt und es ist ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, und dann gibt's halt die Bauabteilung und dann gibt's halt die, die dann das Gebäude nutzen. Also sagen wir mal die Nutzer, was auch immer die da drin machen. Und wie läuft's meistens? Also die Nutzeranforderungen werden irgendwann mal abgefragt, dann plant der Bau und jetzt bleibe ich mal bei zum Beispiel in der Logistik, dann plant die Logistik. Und die Logistik plant ja auch schon viel in 3D, ein bisschen simuliert und so weiter. Und irgendwann sprechen die zwar schon manchmal miteinander, aber wirklich nicht konkret dazwischen. Und ja, was ist für die Kunden wichtig? Also ich meine, klar, man muss Risiken minimieren, aber was war für die wichtig? Wir wollen nicht am Schluss die Situation haben, dass dann die Bauplanung fertig ist und wir die Baugenehmigung vorliegen haben. Und da kommt die Logistik mit den Nutzeranforderungen und es passt wieder nichts zusammen. So ein klassisches Schnittstellenkoordinationsthema. Und da setzen wir dann zum Beispiel einen Prozess auf, dass wir sagen, okay, die Gesamtkoordination, die läuft nicht nur bauintern, dass wir sagen, Tragwerk zur Architektur, zur TGA und zur Außenanlagen und was weiß ich, was noch reinkommt, passt, sondern an welchen Stellen macht es denn Sinn, wirklich die Planungsprozesse, die wir in der HAI meistens noch haben und der VDI in der Fabrikplanung zum Beispiel zusammen zu mergen und auch das wirklich ganzheitlich zu koordinieren. Weil es muss natürlich auch vom Detaillierungsgrad her passen, aber wann sind denn da die Zeitpunkte, wo wir es zusammenbringen? Und da beraten wir und da setzen wir die Prozesse auf. Also wer macht eigentlich was wann bis hin zu, wo werden die Daten hochgeladen? Und was wir dann wirklich konkret machen, ist auch zu sagen, wir führen diese Datenmodelle zusammen, aus welchen Dateiformat auch immer, da gibt es auch verschiedene Herausforderungen, unterstützen natürlich dabei, geben auch vor, wie detailliert dann das Modell sein muss, also sowohl geometrische als auch nicht geometrische Daten. Und wir jagen es dann, ich sage jetzt mal ganz lapidar, durch Modellprüfungssoftware, wo wir auch selber eine entwickeln, aber sowohl schauen wir, gibt es irgendwie Kollisionen, als auch halt zum Beispiel so Themen, passt nur Arbeitsstättenrichtlinie? Also ist die noch eingehalten aufgrund eben der internen Nutzung und des Gebäudes selber? Passen noch Fluchtweglängen, also bauordnungsspezifische Themen? Und da haben wir halt verschiedene Algorithmen. Also da helfen wir wirklich, dass die Planung zusammenpasst. Und ich meine, ein ganz großer Part ist da tatsächlich ja die Kommunikation oder die Projektkultur. Weil wir halt oft merken, ja, also technisch können wir vieles lösen, aber dieses Thema zu koordinieren, hey, ihr setzt euch jetzt zusammen und der Zeitpunkt macht jetzt Sinn und jetzt findet man gemeinsame Lösung im Sinne halt Best for Project, Also machen wir das Beste, bauen wir jetzt das beste Projekt mit den Ressourcen, die das wir haben, für möglichst natürlich auch flexibel später beim Unternehmen. Das ist gerade das, wo verschiedene Sprachen auch nochmal gesprochen werden und wo ich immer sage, das ist so ein bisschen, was wir in der Bauwirtschaft ja immer jammern, sagen, ja, wir haben so viele Disziplinen und es ist ja wahnsinnig komplex, dass alle miteinander reden, weil der Architekt oder die Architektin ja eher die Künstlerin ist und der Arbeitsplaner eher Zahlen, Daten, Fakten und dann kommt noch ein Elektriker und ein HLSler. Das ist so ein bisschen Next-Level-Kommunikation dann auch oder Kollaboration, weil es auch nochmal komplette andere Perspektive ist. Weil die sagen immer aus der Produktion raus oder aus der Logistik raus, ja, das Gebäude ist für mich einfach nur eine dumme Hülle, weil das, was wichtig ist, ist für mich drin und für die anderen ist das andere wichtig. Und das zusammenzubringen und auch zu moderieren, neben natürlich allen technischen Spezifikas, die wir da mitbringen, das ist, hat viel mit tatsächlich Soft Skills zu tun und das Mindset zusammenzubringen, dass man da wirklich was Cooles draus machen kann.
Absolut. Letztendlich ist der Erfolg eines Projektes auch immer abhängig von der Kommunikation. Ja? Und BIM ist ja vielmehr eine Art Hilfsmittel, das halt zu unterstützen.
Ja, wir schaffen Transparenz halt. Das ist das Coole. Also wir schaffen durch halt das Datenmodell und die Transparenz, die wir dadurch haben, schaffen wir halt Entscheidungsgrundlagen. Also ich habe mich immer das auch mit dem Thema Entscheidungsunterstützung da beschäftigt. Also wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Was braucht man dafür? Ist es aus dem Bauch raus? Was gibt's da alles für so viele Faktoren? Und auch halt die Transparenz, also einfach einmal endlich ein Verständnis zu haben, für andere Disziplinen wirklich, weil man einfach gemeinsam drauf gucken kann. Das ist ganz lapidar, weil viele ja unter BIM immer nur ein 3D-Modell verstehen. Und es ist halt so viel mehr durch die Attribute, die wir dabei haben, weil wir wirklich da was auswerten, also Datenanalytik betreiben können. Und gleichzeitig ist aber diese nur Darstellung auch immens wichtig für die Leute, weil einfach da Kommunikationsbasis geschaffen wird und man einfach ein Verständnis hat, hey, wenn ich jetzt da was verändere, dann hat das Auswirkungen auf die anderen 5 Gewerke und insgesamt, sagen wir mal, kostet es mehr oder dauert es länger oder ist es vielleicht fürs Gebäude halt einfach oder für die spätere Nutzung, die man vielleicht einmal in 5 Jahren vorhat, nicht die optimale Lösung. Und ich finde immer, viele diskutieren ja über Nachhaltigkeit und dann auch, wie baut man wirtschaftlich und wie baut man besser am Schluss. Und ich finde, so insgesamt auch in frühen Phasen zu sagen, naja, okay, was ist denn jetzt für, es greift mich immer so an, für den Kunden, für die Bauaufgabe, das bestmögliche Bauwerk, das wir jetzt dahinstellen können? Weil das ist für mich auch nachhaltig dann am Ende des Tages, ja.
Absolut, absolut. Springen wir mal zum zweiten großen Thema und zwar auch einen deiner zweiten Unternehmen, die du gegründet hast, Building Information Cloud. Stichwort KI im Plancheck. Um was geht es denn da? Kannst du uns da mal einen kurzen Umriss über diese Lösung geben?
Also ich vielleicht, es kommt auch raus aus der Forschung wieder. Ich habe halt also ja in meiner Diss dann immer geschaut, na okay, mit vorhandener Software, was können wir jetzt im BIM-Kontext alles so Cooles machen? Und die Idee war dann auch zu sagen, na okay, jetzt haben wir natürlich einen Bruchteil an BIM-Projekten draußen gerade. So ist die Praxisnummer, obwohl man in Stufenplänen und weiß ich wo in Veröffentlichungen andere Dinge vorgehabt hat, aber ein Bruchteil von den Projekten da draußen sind BIM-Projekte und dann haben wir ganz viele andere Daten oder normale Projekte, sage ich jetzt mal ganz traditionelle, wo wir halt Text, Bild und Code generieren. Und dann ist es halt auch noch so, bei jedem BIM-Projekt habe ich zwar das Modell, aber wir diskutieren ja einmal drüber, welche Daten machen jetzt Sinn, ein Modell zu haben und was haben wir halt noch begleitend, weil am Ende des Tages reichen wir heute auch noch einen Bauantrag ein und da gibt es die Objektbeschreibung, es gibt gutachterliche Leistungen, die nicht drin sind. Es gibt dann dort doch auch wieder einen abgeleiteten 2D-Plan. Also auch wenn wir BIM-Projekt haben, haben wir immer noch andere Daten. Und im Kontext halt von der BIC ist, also Building Information Cloud, ich sage immer kurz BIC gerne, war so mein Antrieb zu sagen, aus der Forschung war es, naja, wenn wir jetzt halt ein BIM-Modell haben, können wir das ganze Gesamtkoordinationsthema, also einfach Model-Check-In mit so Modellprüfungssoftware machen und sehen, wo sind Kollisionen. Wir brauchen aber immer dieses BIM-Modell und jetzt haben wir die ganzen anderen Daten und die analysieren wir aber auch eigentlich nicht effizient. Und gleichzeitig bei den BIM-Software-Anwendungen, die Modellprüfung machen, da muss ich immer Datensyntax einhalten. Also es muss immer gleich sein, damit meine Prüfalgorithmen auf F30 so anspringen, wie es halt im Modell steht. Wenn ich jetzt F30 mache, dann versteht sie es schon immer in vielen Fällen. Und da dachte ich mir, naja, okay, eigentlich ist doch irgendwie Software weiter oder wir sind technisch eigentlich schon viel, viel weiter. Da könnte man mehr Cooles machen, auch IFC-Modellen oder bei BIM-Modellen so. Und dann habe ich gesagt, ja, für dieses ganze Thema der Nutzung der dieser nicht geometrischen Daten, also was an der Tür alles so dranhängt an Material, Brandschutz, Schallschutz und so weiter, können wir da nicht irgendwie gehen in Richtung Normen, Richtlinienprüfung, weil wir haben halt tausende Normen, Richtlinien und mir selber ist es so gegangen in der Kalkulation in den ersten Jahren. Ich habe was kalkuliert im Hochbau, war funktionale Ausschreibung und da war es so, dass keine Lüfte, zum Beispiel es war Pausenraum und es war keine Lüftungsanlage oder ausgeschrieben und auch nicht geplant, für Planungsphase und wir halt sollten das kalkulieren, dann mit einem Team in der TGA, haben natürlich keine Lüftung kalkuliert, weil die Fenster waren offenbar, wir haben gesagt, ja, ist eine manuelle Lüftung, also wird be- und entlüftet einfach dadurch, dass man das Fenster aufmacht, dieser Pausenraum. Und dann haben wir es halt den Auftrag gekriegt und dann kann man die Ausführungsplanung gemacht und haben halt gemerkt, wir müssen ja alle Normen, Richtlinien einhalten, die es so gibt dann. Es ist eine Arbeitsstätte und bei einer Arbeitsstätte ab einer gewissen Raumtiefe und Belegung in der Pausenraum muss man immer maschinelle Lüftung bauen. Und wir als Generalunternehmer damals mussten die halt liefern und ich hatte es nicht kalkuliert oder wir als Projektteam nicht, aber ich war verantwortlich dafür. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie ich dahin bin und dann mich halt dafür rechtfertigen musste, was ein unschönes Erlebnis war. Aber was ist das halt? Also wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist Erfahrungswissen, das ich gesammelt habe. Das ist mir halt einmal passiert und dann wusste ich das, aber genau zu der spezifischen Norm. Und dann dachte ich mir halt, ah, ne, es gibt Tausende. Und Erfahrungswissen bedeutet ja auch, man hat die Erfahrung gemacht und meistens hat's Geld kostet, ja. Und jetzt macht die wieder jeder wieder, wenn halt in der Fall kommt, übers Berufsleben hinweg. Und das ist ja auch was, was also mich als junge Mitarbeiterin eher demotiviert hat, weil ich mir gedacht habe, ah, du kannst das ja gar nicht alles wissen, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte mir dann, na, okay, jetzt haben wir irgendwie ganz viele Datenquellen. Jetzt schauen wir mal mit der BIC in einen Ansatz rein. Können wir denn nicht, zum einen war mir anzunehmen, eine nutzerfreundlichere Software zu entwickeln, als viele, die es da gibt. Im Best Case via App, also man lädt die Daten hoch und kriegt Ergebnis und braucht keine halben Coder-Skills, um ein Prüfregel halt anzulegen. Weil das halt einfach auch da draußen, glaube ich, die BIM-Methode kennt da in der Umsetzung, dass es halt oft eben Software ist, die nicht ganz so nutzerfreundlich ist und auf der anderen Seite halt auch vieles komplex ist, was halt einfach kleinere, mittlere Unternehmen in unserer Unternehmenslandschaft, in der Bauwirtschaft gar nicht leisten können oder nicht leisten wollen, zumal es, weil es halt einfach noch ja gut läuft auch. Und Technik, also einmal Technikpart und dann auf der anderen Seite auch, ja, was, wie können wir die anderen Daten, die wir gerade nicht effizient nutzen, außer dass wir immer einen PDF-Reader suchen, drücken und was rausfinden, wie können wir das halt vielleicht ein Stück weit cooler machen? Genau, und die BIC ist dann entstanden aus, also Softwareentwicklung, muss ich dir nicht sagen, ist investmentintensiv und dann habe ich die Idee gehabt und mit ein paar Kollegen aus das raus haben wir dann gesagt, okay, lass uns doch mal schauen, ob wir das irgendwie gefördert kriegen. Und es gibt Exist-Forschungstransfer, vielleicht auch für den einen oder die andere interessant. Das ist praktisch so ein Startup-Förderungsprogramm, ich nenne es jetzt mal ganz lapidar, so für Leute, die aus einer wissenschaftlichen Arbeit, Bachelor-, Masterarbeit oder auch Dissertation was gründen wollen. Und ja, dann haben wir unser Glück versucht, in 2020 so in meiner Postdoc-Zeit da einen Antrag zu stellen und man ist ganz komfortabel, also man kriegt dann wie ein Forschungsprojekt im Endeffekt gefördert, 18 Monate Unternehmensgründung und wir waren die Glücklichen und haben dann ja im Mai 21 starten dürfen mit praktisch so der ersten Finanzierung auch dabei an Bord und haben da ein kleines, ja auch wieder in Corona-Zeiten, ist aber ein anderes Thema, ein kleines Team aufgesetzt an der Uni und sind dann so reingestartet und hatten so eine erste Idee und ja, heute jetzt 4 Jahre oder ein bisschen über 4 Jahre später haben wir Software-as-a-Service-Lösung entwickelt und die BIC im Endeffekt hat das Ansinnen einfach, ich sag mal, heute würde man fast sagen, multimodale KI, also Text, Bild und IFC-Modelle automatisch zu analysieren. Das heißt, man geht auf die Plattform, man legt ein Projekt an, so einfach wie möglich, lädt die Daten hoch, aktuell auch unstrukturiert. Also wir hatten auch schon mal einen Case, wo wir noch Ordnerstruktur vorgeben mussten. Mittlerweile haben wir das auch aufgelöst. Das heißt, man lädt die Daten zum Projekt hoch und dann kann man die prüfen. Also zum einen sind wir dann draufgekommen, naja, wir müssen erstmal schauen, haben wir denn alles, was wir brauchen oder welche Datenqualität liegt vor? Das heißt, wir haben so einen kleinen Vollständigkeitscheck. Das ist einmal für Texte, klassischer HAI-Check, wo wir die HAI-Leistungsphasen die Grund- und besonderen Leistungen in so Module aufgebrochen und haben gesagt, zum Beispiel die Objektbeschreibung, die Kostenschätzung, ein Terminplan zu verschiedenen Detaillierungsstufen ist ein Modul. Und man lädt die Daten hoch, dann wählt man sich die Leistungsphase aus, der die entsprechen meistens ja heute noch. Und dann wählt man die Module aus oder alles und dann prüft man einfach. Und dann kriegt man, das Ergebnis ist zum Beispiel Objektbeschreibung da und gibt alle Angaben, die da drin sein sollten. Also zum Lagestandort, zum Brandschutz, zum Bauwerk, Baukonstruktion, was halt so die HAI-Kommentare und unsere Trainingsdaten vorgeben. Und beim BIM-Modell machen wir es ähnlich. Also da ist es ja so in einem Projekt, man hat immer so einen LOI-Standard, also welche Informationen müssen zu welchem Zeitpunkt im Modell sein und den kann man sich einfach hochladen und kann die Modelle darauf prüfen, dann ob die überhaupt vollständig abgegeben wurden von den Planern oder Planerinnen. Und dann das Herzstück, was ja die initiale Idee war, ist der Qualitätscheck, wo wir im Endeffekt halt viel auf die Normen, Arbeitsstättenrichtlinie, also alles, was jetzt irgendwie auch in der Bauordnung steht, was ich sage jetzt mal, nicht irgendwie ist so ganz schwammig formuliert, wo noch 5 Rechtsanwältinnen und Anwälte drüber schauen und sagen, das kann man jetzt so oder so auslegen, sondern so Hard Facts, 35 Meter Fluchtweglänge, Fluchtwegbreiten, Arbeitsstättenrichtlinie, Raumtemperatur, also solche Sachen, die wir wirklich logisch, DIN 1045, also Betonfestigkeitsklasse zur Expositionsklasse, was logisch in der Norm drin steht, mit der Tabelle, wo in der Relation zueinander gesetzt werden kann, sowas checken wir da, dann in verschiedenen Datenquellen, da schauen wir dann immer, wo steht's drin, in einem Raumbuch zum Beispiel, im LV, im AXI-Modell natürlich auch. Und das ist das unser Thema, da wirklich einfach effizient draufzukommen. Ist denn die Planung vollständig zu dem Punkt und ist sie auch richtig? Und ja, was alle natürlich machen, wir haben so einen Chatbot mit draufgesetzt und da ist halt die Idee zu sagen, naja, wir fragen die Daten einfach. Also dieses Thema, ich scrolle mich durch die 100 Datensätze, die ich da gekriegt habe, die, ja, die, wo ich mir einen Wolf suche und Minuten verschwende mit so einem Blödsinn, da wirklich zu sagen, jetzt frage ich halt, was weiß ich, was gibt alles für Angaben zum Brandschutz und dann kriege ich einfach eine Zusammenfassung mit einer direkten Verlinkung in die Projektdokumente. Das ist da, was wir mit Chatbig praktisch aufgesetzt haben. Also das so ganz grob zur Plattform und ja, das ist so die Big. Wir haben auch gemerkt zum Thema ständige Veränderung, ja, SaaS-Modell und Bauen oder Bauwirtschaft, die ja eher traditionell ist. Vertrieb ist auch komplett anders als jetzt, ich nehme jetzt mal den Vergleich zur BIM, DLW, Beratung und Dienstleistung. Muss auch sagen, wie soll ich sagen, also habt das unterschätzt persönlich oder wir als Gründer und Gründerinnen und haben dann auch gemerkt, okay, die Kunden sagen immer, ja, Valenz ist ja cool, was ihr da macht und es ist auch cool, was da rauskommt. Jetzt habt ihr halt da den Prüfalgorithmus so vorgegeben, dass ihr sagt, das und das muss in der Beschreibung drinstehen oder im Gutachten. Aber wir wollen ja wissen, was prüft sie genau und wir wollen halt aus unserem Erfahrungswissen raus wieder wissen, das und das ist uns schon mal in den letzten 10 Projekten auf die Füße gefallen. Wir wollen genau das und das geprüft haben. Wie kriegen wir das denn anders hin? Und daraus ist der Geschäftsbereich GoBig entstanden mittlerweile, wo wir wirklich Kunden individuell auch anpassen und einen Workflow entwickelt haben, wo auch die Kunden, also weg von der, sage ich mal, Blackbox-KI hinsichtlich in Richtung Whitebox-Ansatz, wo die Kunden wirklich und Kundinnen schauen können, okay, was steht zum Beispiel in den Prompts drin zur Abfrage der Projektdaten und was wollen die vielleicht ergänzen, was kommt dabei raus, bis hin zum UI, UX-Design, alles so gestalten können, wie sie wollen, genau. Und ja, das ist so PlanBig SaaS und GoBig die andere Seite, die mir auch viel Spaß macht, die kundenindividuellen Projekte, wo wir auch ganz, ganz tolle Sachen machen können, ja.
Also wirklich beeindruckend, was ihr auch innerhalb kürzester Zeit auf die Füße gestellt habt. Ich meine, ich denke gerade sowas, ein Softwareunternehmen aufzubauen, ist extrem aufwendig. Sowohl die Software an sich, als auch dann das entsprechend zu verkaufen, zu vermarkten, da kommt ja vieles mit drauf an. Dann aber auch die Kunden entsprechend zu betreuen. Und ich finde das echt sehr beeindruckend, wie du Probleme, die in einem BIM-Prozess auf allen Parteien, Projektpartnern immer wieder auftauchen, wie du das hier mit dem Tool, ja, PlanBig, GoBig, aber auch ChatBig dann löst, sehr beeindruckend, sehr, sehr stark.
Vielen, vielen Dank. Also es ist ganz spannend halt auch, weil, also wie gesagt, ich war da, ich bin ja Bauingenieurin, wir haben natürlich auch als Mitgründer einen Informatiker und wir haben dann ein Team aus Bauleuten und Informatikern und Informatikerinnen, Gott sei Dank auch. Und es ist halt ganz spannend gewesen für mich, auch die Erfahrung zu machen, wie macht man Projektmanagement in so einem Softwareprojekt. Weil wir können natürlich, wir kommen aus dem Bauprozessmanagement, also wir können Bauprojekte, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man so eine Software prägt, ich sage immer, das ist wie so das Spiel, was man aus der Kindheit kennt, wo die Maulwürfe immer wieder raufkommen. Also man haut einmal drauf und dann kommen wieder 5 Bugs raus und es ist irgendwie gefühlt dann nie fertig, ja. Und das ist auch was, womit ich halt lernen habe müssen, umzugehen und was ich also neben dem Vertrieb von sowas also gnadenlos unterschätzt habe. Und wenn ich da noch was zu sagen darf, ist vielleicht auch ganz spannend. Also wir machen zum Beispiel im Gobig-Bereich und auch wer ist da so unser Kunde ist, vielleicht spannend an der Stelle. Ich dachte immer, naja, wir haben die Planer, weil die können Qualitätssicherung. Ich habe zum Beispiel ein kleines Büro, ich jag meine Daten hoch und schau, ist für Bauantrag alles da? Weil was ist da momentan? Also Bauantrag wird eingereicht, dann fehlt irgendwas, dann wird irgendwann nachgefordert, dann muss man es wieder nacharbeiten, sau nervig, kostet Schadenszeit. Also ich dachte immer, das ist so unsere erste Zielgruppe, hat sich auch entwickelt. Es sind da auch die Bauherren, das ist die gute Nachricht, auch für den Vertrieb allgemein bei uns so. Und Bauherrinnen. Und was da ganz spannend ist, ich dachte, für die Öffentlichen, das werden so die Letzten sein, die uns beauftragen, zum Beispiel im Gobig-Bereich, weil da natürlich die Herausforderungen auch für so Beauftragung, aber auch halt für die Offenheit, was man ja eher so aus dem, sag ich immer, Beamtinnen-Status kennt, wo man ja auch, ich auch, die war, die viel Vorurteile hatte, ja eher als weniger fort oder Early Adopter für digitale Lösungen sieht. Und tatsächlich ist es da so, dass unsere ersten Kundinnen und Kunden wirklich die öffentlichen Bauherren sind und keine BIM-Projekte. Also wo wir wirklich sagen, also wir, das kann ich kurz erzählen, vielleicht, wir haben ein Projekt in Bayern, wo ich auch stolz drauf bin, mit den Stadtwerken München, wo es um den Brandschutz geht und auch Bauen im Bestand. Also auch, weil viele ja dann sagen, ah, KI und BIM ist alles nur was für Neubau und wenn ich eine grüne Wiese habe, gar nicht. Also wir machen da die ersten Projekte, wo wir wirklich sagen, okay, für zum Beispiel in München die U-Bahnhöfe, die sollen saniert werden, da gibt es ein Brandschutzdachdokument, also ein Standard für die. Und alle über 100 werden halt irgendwann saniert und die Daten müssen gecheckt werden, projektspezifisch. Und dafür entwickeln wir zum Beispiel gerade eine Gobig-Lösung gemeinsam eben da mit einer ganz tollen Abteilung, die sich die Prompts auch angucken und sagen, wir wollen noch das und das geprüft haben und so eine Form muss es dann haben, dass es auch wieder an, als zum Beispiel klassischer Bericht weg von eurer Plattform rausgeht an den End-User oder an den, der den Antrag gestellt hat oder die. Und das ist halt ganz spannend. Also das ist super, super viel möglich, auch vor allem im KI-Kontext, also Thema Nutzerfreundlichkeit und schnell effizient was zu prüfen. Da braucht man gar keine BIM-Daten an ganz vielen Stellen und da kann man wirklich Hand in Hand coole Sachen entwickeln und super schnell sein.
Mhm. Sehr spannend, ja. Absolut viele Möglichkeiten. Apropos Möglichkeiten, ich mache jetzt mal so den klassischen deutschen Spielverderber, weil gerade in der Baubranche ticken ja die Uhren dann doch noch immer ein bisschen langsamer, zumindest ist es immer noch meine Wahrnehmung. Und jetzt bin ich einfach so ein bisschen der Spielverderber und sage, ja, Frau Lenz, das hört sich ja alles gut an, aber bei uns läuft das ja noch ganz anders. Ja, also sagen wir so, die typischen Vorurteile, die man dann doch häufiger immer wieder in der Baubranche begegnet. Wie sind dann da so deine Erfahrungen? Was sind so die häufigsten, die du hörst und wie gehst du mit diesen denn um?
Also höre ich irgendwie jede Woche mal, ich bin ja vieler Veranstaltungen und dann darf ich ja öfter mal was erzählen, was wir so machen und danach sagen die meisten auch genau, was du gerade gesagt hast. Also ist ja alles total spannend, aber brauchen wir nicht, weil wir machen das ja so und es läuft ja super und so weiter und so fort. Und das ist halt, und dann vertrauen wir der KI nicht und was ist eigentlich mit Datensicherheit, sind dann natürlich auch viele Ängste dabei und beim BIM-Thema auch auf das Thema natürlich, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Projekte, da kommen viele ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind, zum BIM-Projekt. Also die meisten, die bewerben sich dann, die gehen dann in der, also die, sage ich jetzt mal, die Unternehmensführung, so wie wir bewerben uns, wir holen den Auftrag und irgendjemand, Projekt, die macht's dann. Nicht irgendjemand, sondern jemand natürlich im Unternehmen. Und das ist halt was halt oft das Thema ist, dass halt das Mindset nicht passt. Also das heißt, also Thema, haben die wirklich verstanden, was BIM ist? Haben die wirklich verstanden, was KI ist? Und wie begegne ich dem ganzen Thema? Ich meine, jetzt bin ich ja auch eine Frau und dann noch relativ jung in der Branche dann trotzdem. Also bei uns in den Unternehmen bin ich so mit die Älteste, aber in der Branche bin ich dann doch, falle ich noch auf als jung, gerade zumindest noch. Und da kommt man mit so einem Thema dann auch noch und das ist natürlich dann eher Abwehrhaltung. Und wie begegne ich dem Ganzen ist halt ganz spannend. Also ich sage immer, und das hat mich viel geprägt tatsächlich auch, Also lese da ganz, ganz viel, was macht man denn eigentlich so mit der Zeit? Also wenn man sich mal Gedanken drüber macht, also sowohl privat als auch beruflich, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Und ich meine, das Kostbarste neben der Gesundheit ist, so als Mensch oder wie will ich als Mensch sein, ist für mich die Zeit. Ja, und was macht man den ganzen Tag eigentlich? Und was macht man aber auch, also wie schnell geht der Jahr vorbei? Jetzt ist Ende September, ja. Also viele, gestern hat zu mir jemand gesagt, jetzt ist gleich Weihnachten und jetzt ist es dann rum so. Also es geht alles so schnell. Und ich habe ein Buch gelesen im Frühjahr, 25 letzte Sommer. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil da ging es darum, treffen sich zwei Leute und die sind um die 50. Und jetzt wieder für alle Männer in der Runde, das ist die schlechte Nachricht, die Lebenserwartung in Deutschland. Ich habe erst geschaut, letztens 78. Und die haben halt dann immer philosophiert, ja, wenn man also Glück hat, hat man noch 25 gute letzte Sommer. Oder wie auch immer, je nachdem kann dann jeder für sich jetzt beantworten, wie alt das man ist und wie hoch die Lebenserwartung wahrscheinlich statistisch zu das ist. Und 25 letzte, 1. August zum Beispiel. Und ich sag dann immer, überleg doch mal oder überlegen Sie doch mal, was machen Sie eigentlich oder Ihre Mitarbeitenden eigentlich den ganzen Tag? Und da geht's wirklich auch beim KI-Thema drum, wie verbringe ich meine Zeit, ja? Und verbringe ich meine Zeit damit? Und da fange ich jetzt an bei, ich suche mir in den Projektdaten, ich komme neu da rein und suche mir die Main Topics zusammen, weil ich jetzt zum Beispiel alles wissen muss zum Grundstück. Jetzt nehme ich einmal das Baugrundgutachten. Was wollte ich in der Kalkulation wissen? Wo ist der Grundwasserstand und wie sind die Bodenschichten so ganz allgemein? Kann ich ja RC-Material drunter bauen, also Recyclingmaterial, oder muss ich Naturschotter nehmen? Also diese Sachen, die dann für die Kalkulation wichtig sind, das ist immer das Gleiche. Und was macht man? Man sucht sich durch 80 Seiten durch, damit man diese Infos hat, die paar, die man braucht. Und das ist dieses einfache, nehmen wir mal Chatbig suchen. Und das ist was, also jetzt wieder ich als ungeduldige Person, da gibt's auch andere, die machen sowas wahrscheinlich den ganzen Tag gern. Das ist Zeitverschwendung. Also das ist nichts, wo ich dann irgendwann, also wo ich Spaß dran hatte an meiner Arbeit und wo ich irgendwann später sage, ah, wenn ich das einmal automatisiert kriege, dann bin ich aber ganz, ganz traurig. Sondern das ist auch schon ein bisschen die Frage dahingehend, warum wollte ich Bauingenieurin werden oder warum wollte jemand Architekt werden? Also nicht, weil man Sachen zusammensuchen wollte. Und im KI-Kontext oder generell, man verbringt halt 30-50% analog von Studien der Arbeitszeit halt mit administrativen Zeug. Also ich suche was, ich erstelle ein Protokoll, ich dokumentiere irgendwas, wir sind Dokumentationsweltmeister. Und das sind so Themen, nehmen wir mal KI oder auch BIM natürlich, das Modell als Dokumentationsgrundlage. Ich habe eine Planungsbesprechung, ich mache direkt da BCF-Dateien, also das BIM Collaboration Format, so eine Art Aufgaben ins Projekt, ins Modell rein. Ich weiß, wann hat der Bauherr was entschieden, ich kann es nachverfolgen, transparent. Ist ein Riesenvorteil und das ist was. Also ich glaube, keiner und keine da draußen ist Bauingenieurin geworden, weil wir sowas den ganzen Tag machen wollten, sondern wir wollen coole technische Lösungen finden. Wir wollen, es geht wahrscheinlich jedem so durch die Welt fahren und schauen und dann jeden Nerven im Auto, das habe ich mitgebaut, ja. Das ist das, was uns stolz macht auch, ja. Und das ist so ein Thema, was also ich ganz spannend fand, über die emotionale Schiene zu kommen und zu sagen, na ja, was machst du eigentlich gern und was nicht? Und das ist ganz spannend, weil die Gesichtszüge werden sofort weicher bei den Leuten, selbst bei irgendjemandem, sag ich jetzt mal Mann, weil 60 gestanden, 30, 40 Jahre Berufserfahrung und weil die Frage stellt man sich viel zu wenig oder zu selten. Und da kommen wir mit den coolen Lösungen wieder rein und vom emotionalen Thema wieder dahin zu kommen, weil das wirklich was ist, was jeden bewegt dann. Und ja, also das ist, wie ich da mittlerweile mit umgehe. Ich habe mich aber auch jahrelang super schwer damit getan, weil ich mir dann dachte, naja, wie können wir denn das verkaufen? Wie können wir es denn den Leuten so erklären, dass sie es verstehen auch, ja. Aber das bricht es eigentlich gut runter, ja.
Ja, ist aber auch korrekt so. Ich meine, wenn man etwas will, dann muss man auch daran arbeiten, muss auf sich aufmerksam machen. Und ich kenne das auch von Projekten, die ein bisschen länger auf sich warten, dann werde ich auch ungeduldig und stich und frage dann immer wieder nach, ja, wie ist denn der Stand? Wir haben doch eigentlich schon letzte Woche abgemacht, habe ich jetzt noch nichts bekommen. Und da lohnt sich halt, ich sage dazu immer, der freundliche Hartnäckigkeit zahlt sich immer aus. Und das ist auch im Vertrieb so. Ja, wenn sich der Kunde mal längere Zeit nicht meldet, kann man sich ja immer wieder mal bei ihm melden. Und das ist diese freundliche Hartnäckigkeit, die sich häufig auszahlt.
Ja, und das ist wie in der BIM-Beratung. Also man geht hin und fragt, was macht ihr den ganzen Tag und was stört euch? Und das machen wir im KI-Bereich genauso. Wir sagen, hey, was macht ihr eigentlich? Und wo können wir ansetzen, vom Infos suchen bis halt hin zu, was können wir automatisieren und welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Ja,
absolut. Ein Thema möchte ich gerne noch mit dir ansprechen, und zwar, das habe ich ja auch schon am Anfang erwähnt, Circular Economy. Da hast du ja auch gerade ein Kapitel dazu veröffentlicht, Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen, im Bauwesen. Um was geht es denn dabei, ganz grob zusammengefasst?
Nachhaltigkeit im Allgemeinen ist ein Riesendatenkampf. Wir brauchen ganz, ganz viele Daten, und da gehe ich jetzt mal wieder Bauteil, Material, Materialpass, CO2-Ausstoß, woher kommt das Zeug eigentlich? Also bauen wir jetzt irgendwie einen Granit aus Indien ein oder aus Italien oder gar keinen mehr, weil wir mit Holz gehen, in der Verkleidung zum Beispiel. Also was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit für uns und was heißt das? Und diesen Datenkampf, weil wir die ganzen Daten brauchen fürs Bauteil. Wir brauchen im Endeffekt fast wie so einen Produktpass für jedes Bauteil, für jedes Material, das wir verbauen. Und gleichzeitig müssen wir halt auswerten, wo ist die Ökobilanzierung, wo ist der CO2-Ausstoß, woher kommt das alles und wie sieht es dann gesamtheitlich aus? Also ob wir jetzt in den Prozess Zertifizierung, also DGME und Co. reingehen oder ob wir ins ESG-Thema reingehen oder, also was Nachweispflichten angeht und oder ob wir uns auch die Frage stellen, wollen wir jetzt nur ist natürlich was Tolles, ein DGNB-Zertifikat, oder was ist eigentlich dem Kunden, dem Nutzer, der Nutzerin wichtig im Kontext von Nachhaltigkeit? Weil ich meine, das eine ist ja, wir optimieren so, dass es halt in der Schema F passt und dass es den Berichtspflichten in welcher Form auch immer genügt. Und das andere Thema ist, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für die einzelne Person? Und wie weit kann man das Thema auch treiben? Also was ist es dir wirklich intrinsisch wichtig? Ja, also intrinsischer Motivation raus. Und welche Rolle spielt BIM dabei? Ist natürlich großartig, wenn wir strukturierte Daten haben, weil wir brauchen zum einen halt die Geometrie, also die Menge wiederum, weil die einen Einfluss hat, zum Beispiel auf die CO2-Bilanzierung. Und wir müssen auch wissen, was ist es genau und woher kommt es und wie es transportiert worden und was auch alles dazu kommt, wie es hergestellt worden, das Bauprodukt zum Beispiel. Und da passen strukturierte Daten super dazu. Und wenn wir halt kein BIM-Modell haben, und da gehe ich jetzt mal auf die Mengen und die Variantenvergleiche, wir ändern was, brauchen wieder die Menge, dann müssen wir es halt eben Mengenermittlung auf Basis vom BIM-Modell funktioniert super. Wenn wir keins haben, manuell, jetzt nehmen wir mal einen 2D-Plan, auch wenn es ein PDF ist oder so, schwierig, ja. Also wir machen es immer wieder händisch. Und das ist halt da einfach auch so einer der Kerne als Basis, die wir gut nutzen können und natürlich auch wieder der lebenszyklusübergreifende Ansatz. Also ich sage jetzt immer, wenn wir zum Beispiel auch im Betrieb unterwegs sind und auch im zum Beispiel Bestandsdigitalisierung, also unser Kunde sagt, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Gebäude, wir wollen jetzt anbauen, umbauen, whatever. Und wir brauchen jetzt erstmal die Grundlage, weil was haben die? Irgendwelche veralteten Pläne und so, die entsprechen schon lange nicht mehr dem, was da steht. Was macht man jetzt? Ja, wir gehen mit einem Scan raus, mobil, scannen es einmal ein, haben wir erstmal eine Punktwolke. Wenn wir wirklich dann für den Umbauprozess die weiter nutzen wollen, die Daten, dann machen wir immer BIM-Modell draus und auch für diese Folgeprozesse, weil das einfach wichtige Themen sind für die Leute oder für viele Personen. Mein Gefühl ist tatsächlich, was ich sehr schade finde persönlich, dass es halt immer noch darum geht, was müssen wir und was kostet's, und man macht ja nichts mehr. Ja? Also zum Thema im Sinne Best for Project oder was, wie nutzen wir uns eigentlich unsere Ressourcen im Allgemeinen halt effizient. Aber das ist von vielen, also ich merke schon, das kommt der jüngere Generation nach, denen es wirklich intrinsisch motivierte wichtig ist, und das ist ganz toll zu sehen, ja.
Denke ich auch. Weil ich bin fest davon überzeugt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und Genau. Das trifft vor allem auch das ganze Thema Digitalisierung, BIM, in der Baubranche, in der Bauindustrie. Und auch wenn ich schon ein etabliertes Unternehmen bin, ich muss mich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Unbedingt. Ja, und damit kommen wir auch zum Schluss. Du bist Bauingenieurin, hast schon sehr viel gesehen, und ich stelle am Ende des Podcasts immer die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Und Lisa, da würde mich jetzt auch von deiner Seite interessieren, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ich war vor Jahren mal in Istanbul und das ist tatsächlich die, es heißt tatsächlich 15. Juli Märtyrerbrücke oder Bosporusbrücke, wird wahrscheinlich die meisten was sagen. Also tatsächlich ein Brückenbauwerk, obwohl ich eher aus dem Hochbau komme, weil die einfach zwei Kontinente verbindet. Also das ist eher so, für mich ist ein Bauwerk immer sowohl das Bauwerk selber, aber auch die Umgebung. Also auch wenn es ein Hochbau ist, wenn man rausschaut aus dem Fenster, was sieht man denn dann? Und auch wenn man von draußen aufs Gebäude guckt, was bewirkt es in einem? Weil wir bauen unsere Welt einfach da draußen. Und das ist auch was mir ganz wichtig ist, dass wir wieder wegkommen vom Streiten und miteinander arbeiten und halt uns auch darauf besinnen, was es für ein cooler Beruf ist und für ein cooler Job, weil wir einfach unser Wohnen bauen, unsere Wege wie eine Brücke, die uns verbindet. Und glaube ich, gerade in der Zeit ist es umso wichtiger, dass man wieder mehr zusammenkommt und überlegt, wie will man denn eigentlich miteinander umgehen. Und das ist für mich so eher ein Monument, wo man sagt, das sind wirklich zwei, eine Brücke oder Bauwerk, das zwei Kontinente verbindet, ist wirklich da auch ja einmalig. Deswegen hat mich das nachhaltig beeindruckt. Das ist mein Lieblingsbauwerk, ja.
Sehr schön. Faszinierend, ja. Brücken, für mich immer die Königsdisziplin der Bauingenieure, und Brücken verbinden ja auch, und das hast du auch gerade gesagt, verbindet zwei Kontinente, und das ist auch immer das Tolle, dass auch jedes Bauwerk, jedes Gebäude auch eine gewisse Botschaft hinaussendet und auch eine gemeinsame Geschichte hat.
Ja.
Sehr schön. Lisa, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken. War eine super spannende Folge. Ich könnte mir vorstellen, wir hätten noch mindestens eine Stunde weiter sprechen können, und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Ganz viel Erfolg bei deinen ganzen Projekten, auch bei deinen Startups und bei dem ganzen Thema BIM. Super, schön, dass du da warst, und vielleicht mal bis bald.
Vielen herzlichen Dank.